Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Rosenmontag und kein Karneval? Doch. Wir besuchen in dieser Stunde die kanarischen Inseln La Palma und hören, warum dort Talgkanonen ziemlich subversiven Spaß bereiten. Wir sprechen über einen langjährigen Redakteur der New York Times, der das N-Wort ausgesprochen hat und gefeuert wurde. Und wir erinnern an den Schweizer Soziologen, Schriftsteller und Maler Urs Jäggi, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Der renommierte US-amerikanische Wissenschaftsjournalist Donald McNeil hat 2019 auf einer Reise mit Highschool-Schülern nach Peru das N-Word ausgesprochen, mit dem schwarze Menschen beschimpft werden. Und nun hat die New York Times ihn entlassen. Wie so oft ist der Zusammenhang der Szene natürlich wichtig. McNeil wurde von einer Studentin gefragt, ob er es denn richtig fände, dass eine andere Studentin von der Schule verwiesen werden solle, weil sie in einem Wort dieses N-Wort ausgesprochen habe. McNeil nun seinerseits fragte zurück, in welcher Absicht dieses N-Wort von der Frau verwendet wurde, als Beschimpfung oder als Zitat. Dabei sprach er selbst allerdings das N-Wort aus und darüber war die Empörung letztlich so groß, der Sturm der Entrüstung so stark, dass der Reporter, der seit 1976 bei der New York Times gearbeitet hat, entlassen wurde. Der Fall war damit aber nicht erledigt. Es gab Journalisten, die ihn verteidigt und die New York Times angegriffen haben in den USA und auch in Deutschland. Die FAZ zum Beispiel nahm McNeil in Schutz und sprach von Gesinnungsterror. Über die Hintergründe möchte ich nun mit unserem USA-Korrespondenten Peter Mücke sprechen. Herr Mücke, McNeil hat dieses N-Wort nicht in einem Artikel veröffentlicht, sondern er hat es ja bei einem halboffiziellen Anlass gewissermaßen im Zusammenhang benutzt, in dem genau über den Gebrauch dieses Wortes gesprochen wurde. Ist denn die Entlassung eines so angesehenen Wissenschaftsjournalisten aus Ihrer Sicht, und das ist ja eine Kollegensicht, ist diese Entlassung nachvollziehbar?
Aus Sicht eines deutschen Kollegen gar nicht nachvollziehbar, muss ich sagen. Damit käme man bei uns bei keinem Amtsgericht durch. Ich glaube, bei uns käme auch kein Verlag auf die Idee. Allerdings, nach jetzt gut anderthalb Jahren, in denen wir hier leben in New York und in denen ich ja als Korrespondent arbeite, gerade in New York überrascht mich das nicht. Nicht mehr, muss man sagen, denn es passt ziemlich gut in das Bild beziehungsweise in die Bilder. Da gibt es zum einen diesen Eifer, was eine korrekte Sprache angeht, der in Deutschland noch am Entstehen ist, dieser Eifer. Das ist hier schon weiter fortgeschritten. Das ist zum anderen eine Medienlandschaft, die tief gespalten ist und in der die New York Times eine ganz besondere Rolle spielt, als Vorbild, als Leuchtturm, als Instanz, zum großen Teil auch selbsternannte Instanz des Guten, des Anständigen, des liberalen Amerika. Mit linksliberal tue ich mich immer ein bisschen schwer bei der New York Times, denn auch für die New York Times ist ein Mann wie Bernie Sanders ein Sozialist, der unwählbar ist. Das hat die Zeitung in den Vorwahlen immer wieder auch so geschrieben. Da muss man gar nicht Fox News gucken. Also diese herausgehobene Rolle der New York Times ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Ich behaupte mal, wenn McNeil bei der Washington Post gearbeitet hätte oder beim Wall Street Journal, dann wäre der jetzt noch im Amt. Und wenn diese beiden Strömungen eben zusammenkommen, dann ist es in der Tat nachvollziehbar, dass sich die New York Times von diesem Kollegen trennt, der in der Corona-Zeit selbst zu einer Instanz geworden ist, muss man wissen. Die New York Times hat seine Berichterstattung sogar für den Pulitzer-Preis nominiert. Davon ist jetzt aber keine Rede mehr.
Also wenn mit einem Eifer, wie Sie sagen, Herr Mücke, diskutiert wird, dann könnte man ja vermuten, dass dabei die Differenzierung ein bisschen auf der Strecke bleibt.
Genau, das ist der Fall. Das hat wieder mit dieser gespaltenen Medienlandschaft hier zu tun. Für Fox News und andere konservative Medien ist das jetzt wieder mal der Beleg dafür, dass hier Gesinnungsterror ausgeübt wird, dass man seine Meinung nicht mehr sagen kann, dass die freie Sprache, Free Speech unterdrückt wird, was natürlich auch Quatsch ist. Und für die anderen, die liberalen, die linksliberalen Medien, ist das alles völlig richtig und überhaupt keine Diskussion würdig. Also auch hier eine krasse Spaltung, wie im gesamten politischen System. Man steht auf der einen Seite des Grabens oder eben auf der anderen Seite des Grabens. Und dieser Diskurs, von dem wir in Deutschland sicherlich zu Recht beklagen, dass es ihn zu wenig gibt, den gibt es hier gar nicht nach meiner Beobachtung. Und zwar ganz besonders bei solch heiklen Themen wie solchen Themen. Da findet man auch immer wieder Belege für, auffallend finde ich, mit einer deutschen Brille, dass es schon manchmal etwas Religiöses hat, wie hier über Sprache gestritten wird. Und um die richtigen Gesetze beispielsweise müssen wir hier im Staate New York, jeder Angestellte, einmal im Jahr eine Antidiskriminierungstraining machen. Da lernen wir dann, dass es über 40 Straftatbestände gibt, mit denen ein Kollege diskriminiert werden kann. Dazu gehört unter anderem die Frisur. Das ist alles festgeschrieben, sanktioniert. Eine ganze Industrie verdient Geld damit. Auf der anderen Seite ist es völlig akzeptiert, dass hier eine Armee von Illegalen ausgebeutet wird, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ob das Restaurantmitarbeiter in den Küchen sind oder die Menschen, die hier die Lieferdienste machen, da stellt niemand die Frage, dass es selbstverständlich Schwarze und Latinos sind, die diese Jobs machen und wehe, sie versuchen, eine Gewerkschaft zu gründen. Also mit diesem hohen moralischen Ross, auf dem hier viele sitzen und eben nur sitzen können, weil andere die Drecksarbeit für sie machen, tue ich mich persönlich schwer, muss ich sagen.
Das klingt ja alles ziemlich widersprüchlich. Nochmal zurück zu diesem Fall McNeil. War denn die Verwendung des N-Wortes der einzige Anlass für seine Entlassung oder gab es da noch andere Beschwerden?
Es war der Anlass, ganz sicher, das N-Wort, das, und das sagt ja auch schon einiges, auf einer Leserreise für Jugendliche nach Peru gefallen ist, die pro Nase $5,490 zuzüglich Flug gekostet hat. Das waren also sicher nicht die Kinder von normalen Arbeitern und Angestellten, die da mitgefahren sind. McNeil war aber sicherlich jemand, der in der New York Times Feinde hatte, aus verschiedenen Gründen. Er ist Gewerkschafter, hat vor 10 Jahren, als die Zeitung vor der Pleite stand, für mehr Geld gekämpft. Er wird geschildert als durchaus, ja, schwierige Persönlichkeit, jemand, der sehr von sich überzeugt war oder ist. Es gab auch Kritik an einem Buch von ihm, Guns, Germs and Steel, 1997 erschienen. Da wurde ihm vorgeworfen, dass er die europäische Kolonialgeschichte verharmlost hat. Innerhalb der New York Times galt er als schwierig, offensichtlich. Als Gesundheitsredakteur war er eigentlich auch schon so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Und dann kam Corona und McNeil wurde zur Stimme der New York Times in dieser Pandemie mit seiner fundierten, sehr guten Berichterstattung, wie ich finde. Aber Rückhalt hatte er trotzdem nicht im Verlag und das zeigt sich eben auch, dass am Ende 150 Kollegen einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, schmeiß den Kerl raus.
Jetzt gab es auch vor einiger Zeit den Fall Barry Weiss. Diese angesehene Journalistin war mit ihren Kommentaren in dem linksliberalen Blatt intern auf Kritik gestoßen. Sie hat sich dann über das wenig liberale Klima intern beschwert, sogar von Mobbing gesprochen und dann hat sie von sich aus gekündigt. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen?
Keinen persönlichen Zusammenhang, keinen direkten Zusammenhang, aber auch da würde ich sagen, sowas passiert eben nur in der New York Times, wegen dieser besonderen Rolle, die diese Zeitung hat. Und die durchaus auch gefährlich ist, wie ich finde, oder zumindest werden kann. Denn es ist ja nicht nur eine Meinungsdominanz, die dort sich breit macht. Ist ein anderes Beispiel für diese Meinungsdominanz ist auch beispielsweise der Chef der Meinungsseite, der auch gehen musste, weil er einen Gastkommentar zugelassen hat eines republikanischen Politikers mit zugegebenermaßen recht militanten Thesen, was das Einschreiten bei den Black Lives Matter-Protesten angeht. Aber diese Meinungsdominanz, dazu kommt auch noch eine Marktdominanz. Die New York Times ist ungeheuer erfolgreich, Print, Online, Podcast, Fernsehen, Streaming-Formate. Da kann kaum mehr jemand mithalten. Und das kommt da so ein bisschen zusammen. Also wo finden sich da noch diese anderen Stimmen, wenn eben nicht bei diesen rechten Medien? Und da wollen ja viele eben auch nicht hin, aus gutem Grund.
Sie hatten das Stichwort genannt, Herr Mücke, Freedom of Speech. Der amerikanische Penn sieht das Recht auf Meinungsäußerung gefährdet. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Es geht ja nicht nur eigentlich um Meinung oder es geht gar nicht um Meinung, sondern es geht um den Gebrauch eines Wortes.
Genau, es geht eher um Sprache, wobei man auch darüber streiten kann, ob sich Penn nicht eben auch um Sprache kümmern sollte und um solche sprachlichen Fragen. Ich persönlich habe mich auch erstmal gewundert, als ich das gelesen habe, aber wenn ich länger darüber nachdenke, ist es eigentlich wohltuend, dass überhaupt mal von dieser Seite die Sache kritisch beleuchtet wird und eben nicht nur von der konservativen Presse, für die das natürlich wieder Futter ist. Also eigentlich könnte es der Anfang für einen Diskurs sein, den ich hier ein bisschen vermisse und den ich mir wünschen würde.
Das N-Wort ausgesprochen und entlassen. Die New York Times hat den renommierten Wissenschaftsjournalisten Donald McNeil gefeuert, was heftige Diskussionen zur Folge hatte. Die Hintergründe hat uns Peter Mücke erklärt, erläutert. Herr Mücke, ich danke Ihnen.
Gerne.
Wort und Bild, diese Welten kann man nicht voneinander trennen. Das hat Urs Jeggi einmal gesagt, der Schweizer Schriftsteller und Maler, als er längst seine wissenschaftliche Karriere beendet hatte. Von 1972 bis 1993 war er Professor am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin. Sein Buch Macht und Herrschaft in der BRD war ein Klassiker. Jeggi war ein Vordenker der Studentenbewegung, jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Er war ein enorm vielseitiger Mensch. Auch ein Hörspiel hat er geschrieben für Deutschlandfunk Kultur. Lange Jahre Stille als Geräusch. Hier ein kurzer Ausschnitt mit der Stimme des Autors in zwei unterschiedlichen akustischen Räumen, in zwei unterschiedlichen akustischen Welten. Urs Jeggi.
an einer Wand gelehnt eine Spur ziehen, nach und nach. Ein Spiegel von Lichten langsam in die Biegung. Vom Grau in die Fläche. Ehe das Sprechen anfing, farbig, als wäre es hell. Ein Moment des Herumstreifens. An eine Wand gelehnt eine Spur ziehen, nach und nach. Ein Spiegel von Licht, langsam in die Biegung. Vom Grau in die Fläche. Ein Moment des Herumstreifens.
Ein Moment des Herumstreifens. Der Soziologe, Schriftsteller, Maler und Bildhauer Urs Jeggi. An ihn wollen wir nun erinnern. Am Telefon begrüße ich seine langjährige Galeristin Marianne Grob. Frau Grob, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Wissenschaftler, der Schriftsteller, der Künstler, was war das für eine Figur, als Sie ihn kennengelernt haben, vor vielen, vielen Jahren?
Ich bin 93 nach Berlin und habe ihn dann kurz darauf kennengelernt. Und ich kann nur sagen, ich habe dieses große Glück gehabt und ich bin sehr dankbar, dass ich ihm begegnet bin. Er ist ein wunderbarer Mensch, ein großartiger Künstler und wir hatten eine wirklich sehr, sehr tolle Zusammenarbeit. Es ist einfach so, ich bin ja Ende 13 in die Schweiz zurück. Wir haben dann zusammen nach 2014 ein großes Projekt realisiert in Luxemburg, die Nomaden in der Abbei Neumünster. Und das war toll, einfach mit ihm zusammen zu arbeiten. Es war auch für mich eine Person, die hat mir sehr viel, auch in vielen Gesprächen, die wir zusammen geführt haben, beim Aufbau der Ausstellung oder anschließend, hatte mir sehr viel gute Ratschläge. Und er war wegweisend, auch für mich.
Wir haben einen kurzen Ausschnitt aus diesem Hörspiel gehört, das insgesamt ziemlich rätselhaft ist. Ist das etwas, was seine Kunst insgesamt ausgemacht hat, dass sie sich nicht auf den ersten Blick erschließt?
Vielleicht, das könnte man vielleicht so sagen. Er war ja immer, also mit all den Ausstellungen, die ich mit ihm gemacht habe, es war ja immer auch der Titel und dieses daraus ziehen, die bildende Kunst hat er immer sehr mit Sprache in Verbindung gebracht. Die Sprache war immer gleichgestellt für ihn wie die Kunst, diese Wortspiele. Ne, das war immer zum Beispiel, die Kunst ist überall. Daraus oder darum oder weil oder warum Jeremias Gotthelfli nach Berlin kam, Bildinstallation oder die Nomaden. Er hat immer auch mit der Sprache gespielt und die wurde immer mit eingebunden. Ne? Es gab Ausstellungen, da haben die Bilder auch eine Überschrift gekriegt. Also dann hieß es der Poet, die Philosophin und das hat auch den Urs ausgemacht. Mhm. Er konnte das so miteinander verbinden. Er war diesbezüglich auch ein Multitalent. Er ist ja spät zur Kunst gekommen und er hat dann auch in der Kunst war die Sprache ganz wichtig, aber er hat auch da experimentiert. Er war immer experimentierfreudig und er hat das immer ausprobiert und es hatte auch immer so einen philosophischen Hintergrund.
Mehrere Romane hat er geschrieben, Grundrisse zum Beispiel. 1981 wurde dieser Roman mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Das, was Sie eben geschildert haben, Frau Grob, das hat ja auch ja, nicht nur eine assoziative, sondern auch so eine spielerische Komponente. Kann man das sagen?
Total.
Also über,
ja,
die Kunst ist überall. Das heißt, ich suche was, ich finde etwas und mache es zur Kunst.
Genau. Er konnte aus allem was machen. Er hat es einfach gesehen. Ne? Wir haben ja zusammen in der Malzfabrik, das war ja auf 1000 Quadratmetern, eine Ausstellung gemacht.
In Berlin?
Ja, in Berlin. Und ich weiß nicht, ob Sie die Räume kennen, aber das war einfach tiefster Untergrund. Es war nichts zu sehen, aber er hat mit allem gespielt. Und zum Teil so Fundsachen dann zur Kunst gemacht.
1931 in Solothurn geboren. Er hat zunächst eine Banklehre gemacht, dann Kunstgeschichte studiert, Ökonomie und Soziologie. Also auch ein, ja, in dieser Hinsicht vielseitiger Mensch. Ein Intellektueller, zweifellos. Aber dieses Spielerische, das ist kein Widerspruch. Das passt ja zusammen.
Ja. Und auch wenn wir zusammen in so einem Gespräch waren oder so, er hat ja wahnsinnig mit Leidenschaft auch von seiner Kindheit erzählt und er hat ja leidenschaftlich gerne Fußball gespielt und das ist immer alles mit eingeflossen. Mhm. Er war wirklich sehr spielerisch, auch in seiner Kunst. Na, er hat das auch, alles was ihm begegnet ist, da hat das zur Kunst gemacht.
Ich hatte es gesagt, als Soziologe war er eminent wichtig für die Studentenbewegung. Gab es denn politisch so Grundthemen, Grundüberzeugungen, die ihn umgetrieben haben?
Ja, also das kann ich jetzt vielleicht gar nicht so beantworten. Ich glaube schon. Seine Ansichten, die waren ja dann schon auch so sehr links, glaube ich, wenn man das so sagen darf. Und zwischendurch hatten wir auch mal so Disputs und so, aber das ist ja das, was ja dann eigentlich so Abende ausmacht, wenn man sich nicht immer einig ist im Gespräch oder in der Philosophie oder in der Ansicht.
Frau Grob, gibt es denn eine Arbeit von ihm, die Sie besonders in Erinnerung haben werden oder wo Sie sagen, das ist genau das, was Urs Jeggi auszeichnet, ein Werk?
Ich glaube, da gibt es, und das ist eigentlich die erste Einzelausstellung, die ich mit ihm gemacht habe, 1001, die hieß Bildinstallation. Da gab es der Poet und die Philosophin. Und die hatten eben diese Überschrift und es war dann aus Holz, waren so Skulpturen und das hat mich sehr beeindruckt. Die hingen da so zusammen und dann gab es dieses Lichtspiel und und ich glaube, das war Urs Jeggi selber, der Poet, der Philosoph und dann noch mit dem Rest der Ausstellung. Das war für mich eine Begegnung und ich glaube auch die Weiterführung für all diese Ausstellungen, die wir zusammen gemacht haben.
Urs Jeggi, der Schweizer Soziologe, Schriftsteller und Maler, im Alter von 89 Jahren ist er gestorben. Marianne Grob hat an ihn erinnert. Ich danke Ihnen, Frau Grob.
Ich danke Ihnen.
Das Haus Hohenzollern gegen den Bund und die Länder Berlin und Brandenburg. Seit anderthalb Jahren wird der Streit um die Rückgabe von Kunst und Immobilien im Wert von Millionen in der Öffentlichkeit ausgetragen. Es geht um Besitz, der entweder von der sowjetischen Besatzung in Ostdeutschland oder in der DDR enteignet worden war. Und es geht um die Frage, ob die Vorfahren der heutigen Vertreter des Adelshauses dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet haben, womit sie dann keinen Anspruch auf Entschädigung hätten. Inzwischen beschäftigt der Fall mit seinen vielen Nebenaspekten die Gerichte. Die Vergleichsgespräche zwischen der Familie des früheren Kaisers und der öffentlichen Hand ruhen zurzeit. Doch Ende vergangener Woche haben die Hohenzollern eine Art Drohung ausgesprochen, offenbar um neue Verhandlungen zu erwirken. Und zwar haben sie die Möglichkeit in Aussicht gestellt, ihre Leihgaben aus öffentlichen Museen in Berlin und Brandenburg abzuziehen. Das Ganze war heute auch Thema im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Im Schloss Charlottenburg in Berlin ist eine goldene Kronkarkasse ausgestellt, das goldene Gestell einer Königskrone. Einst war es mit Juwelen besetzt, heute fehlen die Edelsteine. Die Karkasse gehört zum Eigentum des Hauses Hohenzollern, wie auch die Offiziersgalerie im Schloss Königs Wusterhausen mit 49 Porträts preußischer Offiziere. Die Stiftung Preußischer Schlösser und Garten stellt in ihren Museen fast 100 solcher Gegenstände aus. Sie sind Eigentum der Hohenzollern, die sie der Stiftung als Dauerleihgaben zur Verfügung stellten. Jederzeit könnte das Oberhaupt des preußischen Königshauses, Georg Friedrich, Prinz von Preußen, die Objekte zurückfordern und anderswo ausstellen, bestätigte ein Sprecher der Stiftung. Genau das stellen die Hohenzollern jetzt im Streit um Rückgaben und Entschädigungen mit den Ländern Berlin und Brandenburg und dem Bund in Aussicht. In dem Streit geht es um tausende Objekte und auch um Immobilien. In zwei wortgleichen Briefen an die brandenburgischen Ministerien für Finanzen und für Wissenschaft schrieb der Unterhändler des Hauses Hohenzollern, Jürgen Aretz, am 29. Januar, die Geschichte Preußens erstrecke sich nicht nur auf die Grenzen der heutigen Länder Brandenburg und Berlin. So zitiert der Spiegel das Schreiben des Unterhändlers der früheren kaiserlichen Familie. Die Leihgaben könnten ebenso außerhalb dieser Länder in angemessenem Rahmen ausgestellt werden, schreibt Aretz weiter. Er verbindet dies mit einem Angebot, die Verhandlungen mit den Bundesländern und dem Bund wieder aufzunehmen, die seit 2019 unterbrochen sind. Auch wenn er nicht Adressat der Schreiben ist, reagierte der Berliner Kultursenator Klaus Lederer heute auf die Ankündigung eines möglichen Abzugs von Kunstwerken. Lederer sagte im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses:
Das würde ich jetzt nicht unbedingt als ein Dringen auf eine Wiederaufnahme der Gespräche interpretieren, sondern das klingt mir eher wie eine Drohung.
Die öffentliche Hand werde sich durch solche Drohungen nicht erpressen lassen, sagte Lederer, der auch Spitzenkandidat der Linken in Berlin ist. Im Kulturausschuss ging er in die Offensive.
So gesehen scheint mir die Verknüpfung beider Aspekte ungeeignet, um zu einer Lösung zu kommen. Ich formuliere das mal vorsichtig und sage, also solange diese Dinge miteinander vermixt werden, sehe ich keine Grundlage für irgendwelche Gespräche und Verhandlungen.
Bei den Verhandlungen zwischen Berlin, Brandenburg und dem Bund auf der einen Seite und den Hohenzollern auf der anderen Seite ging es auch um eine Entschädigung für Immobilien, die nach 1945 in das Eigentum des sozialistischen Staates, später der DDR, übergingen. Nach geltender Rechtslage wird allerdings nicht entschädigt, wer dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub geleistet hat. Genau das warf der Berliner Kultursenator den Hohenzollern vor, insbesondere dem Kronprinzen Wilhelm, dem Sohn des letzten deutschen Kaisers, Wilhelms II. Diese Auffassung bestreitet das Haus Hohenzollern allerdings. Kultursenator Lederer überließ dem Preußenprinzen Georg Friedrich die Entscheidung, ausgestellte Gegenstände aus Museen abzuziehen.
Natürlich sind die Hohenzollern frei, auf ihren Gütern oder Schlössern die Kunstschätze dann irgendwo auch zu deponieren oder zur Schau zu stellen. Das ist dann so. Ich glaube aber doch schon, dass die Berliner und auch die Brandenburger Einrichtungen, die sich seit Jahren mit Leidenschaft der Darstellung und der Vermittlung preußischer Geschichte bemühen, dass sie diesen Abzug wichtiger Kunstwerke und Exponate nicht unkommentiert lassen werden und diese Leerstelle dann auch im Gedächtnis der kommenden Besucher bleiben wird.
Er würde es bedauern, wenn es zur Konfrontation komme, sagte Lederer. Sein Eindruck sei aber auch, dass die Hohenzollern in dieser Angelegenheit denkbar schlecht beraten seien.
Im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses wurde über die Hohenzollern-Drohung diskutiert, Kulturgüter abzuziehen. Die Einzelheiten waren das von Sebastian Engelbrecht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Elias Mbarek und Jonas Ney werden die Hauptrollen in Michael Bulli-Herbigs Mediensatire 1000 Zeilen spielen. Inspiriert ist der Kinofilm von Juan Morenos Buch über den Fälscherskandal beim Spiegel. Die Produktionsfirma Ufa Fiction hatte sich bereits im Frühjahr 2019 die Rechte an Morenos Buch gesichert. Nach ihren Angaben sollen die Dreharbeiten in diesem Sommer in München, Berlin, Hamburg und Spanien stattfinden. Geplant sei eine moderne Hochstaplergeschichte als Mediensatire. Jonas Ney spielt in dem Film Lars Bogenius, den unangefochtenen Star eines großen deutschen Nachrichtenmagazins. Sein Kollege namens Romero wird von Elias Mbarek verkörpert. Dieser entdeckt Ungereimtheiten in den preisgekrönten Reportagen von Bogenius. Mit seinen Enthüllungen löst er einen der größten deutschen Presseskandale aus, so heißt es zum Inhalt des Films weiter. Wegen der Corona-Pandemie wird auch das diesjährige Dresdner Filmfest verschoben, und zwar vom Frühjahr auf den Sommer. Die 33. Ausgabe soll nach Angaben des Veranstalters nun vom 13. bis 18. Juli stattfinden. Das Filmfest Dresden zählt mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 67.000 Euro zu den höchstdotierten Kurzfilmfestivals in Europa. Bereits im vergangenen Jahr war es in den September verschoben worden. Mit einem neuen Bündnis Kulturräume Berlin will die Hauptstadt finanzierbare Arbeitsräume für Künstlerinnen und Künstler sichern. Es gehe darum, Immobilien zu akquirieren, herzurichten und auszubauen, um sie dann als Produktions- und Repräsentationsräume für Kunst zur Verfügung stellen zu können. Das sagte Kultursenator Klaus Lederer in Berlin. Der Verdrängungsdruck sei groß, so der Politiker der Linkspartei. Berlin war als Standort lange international für Kunst- und Kulturschaffende attraktiv. Das ändert sich aber zunehmend, auch wegen der steigenden Grundstückspreise und Immobilienspekulationen. Das Bündnis aus Verwaltung, freier Szene und Immobilienbranche hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass entsprechende Räume auch künftig angeboten werden können.
Musik.
Jerusalema. Zu diesem Song haben Belegschaften von Krankenhäusern, Firmen und Polizei oder Feuerwachen in der Corona-Krise getanzt, um die Stimmung zu heben mit viel Enthusiasmus und großem Spaß. Doch jetzt bekommen sie die Rechnung präsentiert. Der Konzern Warner Music will nämlich nachträglich Lizenzgebühren haben. Das NRW-Innenministerium teilt mit, man habe für die betroffenen Polizeidienststellen bereits bezahlt. Andere Einrichtungen haben entsprechende Videos der Challenge bereits aus dem Netz genommen. Focus Online zitiert einen Warner-Sprecher mit den Worten, in diesen schwierigen Zeiten sei es wichtiger denn je, dass Künstler für ihre Musik bezahlt würden. Dasselbe Portal berichtet aber auch vom Brandbrief einer Pflegekraft an den Konzern. Warner solle doch bitte schön dann auch das eingenommene Geld für die Pandemiebekämpfung spenden.
Kein Hilau, kein Alaaf. An diesem Rosenmontag sind in den deutschen Landen die Umzüge und die Partys ausgefallen, abgesagt und auch in den sonstigen Hochburgen bis nach Rio de Janeiro oder Havanna kein Karneval, zumindest offiziell nicht. Es gibt aber auch einige wenige Orte mit Karneval, zum Beispiel in La Palma auf den Kanarischen Inseln. Dort zwar auch ohne Umzug, aber doch zumindest mit Konzerten und Aufführungen, die im deutschen Lockdown eigentlich unvorstellbar sind. Werner Bloch ist zurzeit auf La Palma und nun zugeschaltet. Herr Bloch, was ist das eigentlich für ein Karneval, der dort jedes Jahr stattfindet?
Das ist ein sehr spezieller Karneval, den es so nur auf La Palma gibt. Der nennt sich Los Indianos. Ein Fest, bei dem immer mehr Leute kommen, inzwischen 70.000 Besucher aus der ganzen Welt mit der Fähre aus Teneriffa oder mit dem Flugzeug. Und seit 1992 hat dieser Karneval nochmal einen besonderen Dreh bekommen. Man bewirft sich traditionell mit Talg. Das heißt, alle Leute haben so Talgdosen in der Hand und bestreuen sozusagen ihre Nachbarn. Und es gibt sogar eine Talgkanone, sodass nach einer halben Stunde sozusagen diese ganze Gemeinde, die sich dort versammelt, weiß ist. Und das heißt auch, dass die Unterschiede zwischen den Menschen da verschwinden. Man zieht sich so traditionell an, also die Männer tragen so altertümliche Anzüge vielleicht aus den 20er Jahren, die Frauen auch, so Faltenkleider und so. Und man sieht dann eben weiß aus und zieht dann zum zentralen Hauptplatz und dann durch die Innenstadt nach. Normalerweise in diesem Jahr findet dieser Zug ja nicht statt. Man weiß nicht genau, woher dieser Brauch kommt, dass die Leute unbedingt sich mit weißem Talg bewerfen. Manche sagen, da ist mal eine Ladung Mehl im Hafen liegen geblieben, das schlecht war. Und dann haben die Leute das zum Karneval benutzt. Aber es herrscht jedenfalls eine Ausgelassenheit, die absolut karibisch ist, absolut kubanisch ist und klingt. Und auf jeden Fall klingt das ungefähr so.
Da ist wirklich viel von dieser Ausgelassenheit zu spüren, die Sie beschrieben haben, Herr Bloch. Wie läuft denn insgesamt so ein Karneval ab? Sie hatten ja schon gesagt, einen Umzug gab es in diesem Jahr nicht.
Nein, den gibt es nicht. Es gibt sozusagen nur doch homöopathische Dosen. Immerhin sehr schöne Konzerte dazu. Theater haben auf, es gibt Vorträge, Ausstellungen. Also alles das, was wir uns eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Der Karneval beginnt traditionell morgens mit der Ankunft einer Kunstfigur, nämlich der sogenannten Tomasa Negra. Das ist eine sehr beleibte Kubanerin, die per Boot im Hafen ankommt und die dann von ihren Freunden und Anhängern schon in Empfang genommen wird und dann durch die Stadt geführt wird. Die ist ganz dick geschminkt mit roten Lippen und hat so eine Afro-Frisur. Diese Kubanerin ist allerdings weder kubanisch noch ist sie eine Frau, sondern das ist ein Mann, der heißt Victor Diaz, der hat diese Figur erfunden und ist dann praktisch eine Travestienummer, die ungeheuren Erfolg hat. Also der Victor Diaz ist die beliebteste und großartigste Figur sozusagen auf der Insel. Der ist bei allen beliebt und vor Karneval kriegt man ihn auch kaum zu Gesicht. Ich habe ihn in seinem Haus besucht, er hatte mir dann Fotos gezeigt, wie Juan Carlos ihn besucht hat und so weiter. Es ist halt eine Travestie und man kann natürlich jetzt, wenn man das aus einer kritischen Perspektive sieht, ist es jetzt heutzutage nicht unbedingt üblich, mit Blackfacing zu arbeiten und so. Also da könnte es dann von manchen Leuten Kritik geben. Aber der Karneval ist natürlich nicht politisch korrekt und der von La Palma überhaupt nicht. Der Karneval ist subversiv traditionell. Also in der Franco-Zeit war das so, dass die Leute verhaftet wurden, zum Teil ins Gefängnis kamen, dass immer wieder der Karneval verboten wurde oder man hat dann die Musik verboten, man lief hinter ihnen her. Und als der Victor Diaz, eben diese berühmte Tomasa Negra, ein junger Mann war, hat er dann die Tradition mit dem Talg nochmal erneuert und hat dann angefangen, Leute mit Talg einfach zu bewerfen. Dann ist die Polizei hinter ihm her und erzählt das dann im Interview mit einem unglaublichen Spaß. Und daraus hat sich dann interessanterweise so ganz organisch eigentlich dieser Karneval entwickelt mit diesen vielen, vielen Leuten, die herkommen. Müssen Sie sich vorstellen, La Palma hat insgesamt 85.000 Einwohner und auf jeden Einwohner kommt dann praktisch einer von diesen Karnevalsjecken. Und ich weiß einfach, dass das für alle ein Riesenspaß ist. Und es ist auch ästhetisch eine Freude, weil wenn Sie sich vorstellen, Rio, sehr bunt immer, diese Fächer, diese Kostüme, diese Tänze. Und hier ist halt alles weiß. Das ist wie so ein Schwarz-Weiß-Film. Das hat eine ganz eigene Ästhetik. Ja. Das gibt ihm irgendwie ein ganz anderes Erleben auch.
Insgesamt, wir haben es in der Musik gehört, auch das Stichwort Karibik. Was hat das Ganze in La Palma mit Karibik zu tun?
Sehr viel. Weil La Palma war im 16. Jahrhundert und im 17. und 18. einer der wichtigsten Häfen des spanischen Imperiums, also dieses gewaltigen Weltreichs eigentlich. Alle Schiffe, die nach Amerika aufgebrochen sind, mussten über La Palma gehen, mussten, da haben dort immer Wasser aufgenommen. Und wenn sie zurückkamen, dann haben sie ihre Ladung in La Palma verzollt. Also das war ein zentraler Punkt, nicht nur des spanischen Weltreichs, sondern eigentlich überhaupt auf der Erde. Und La Palma hat diese Bedeutung, die man irgendwie noch so in der Stadt spürt, als so eine Melancholie, würde ich sagen, aber auch eine große Ästhetik in der Stadt Santa Cruz. La Palma hat diese führende Rolle verloren, aber sich damit irgendwie auch abgefunden und funktioniert auf einer ästhetischen Ebene auch sehr gut. Interessant ist natürlich, dass das Tourismusministerium sich dann irgendwie auch des Karnevals bemächtigt hat und das auch vermarktet. Also im Internet können Sie Videos finden, die eben auch dann gesponsert sind und so weiter. Aber der Ursprung kommt tatsächlich ganz direkt aus der Bevölkerung. Ist ein Impuls, der überhaupt nicht gesteuert ist, der sich auch, glaube ich, gar nicht steuern lässt. Also der Karneval hat schon was sehr Anarchisches. Und er ist eigentlich, also wenn man mal auf Kuba war, er ist eigentlich genauso kubanisch wie ein kubanischer Karneval. Die Leute tanzen auch alle und es gibt sehr viele Bands. Es gibt auch kubanische Bands, die hierher kommen, die hier spielen. Also da gibt es eine ganz starke Verbindung in die Karibik. Die haben wir jetzt als Deutsche nicht unbedingt so auf dem Schirm. Aber das ist eben diese spanische Ausgreifen in die neue Welt. Und da war eben La Palma hier tatsächlich der entscheidende Stützpunkt.
Herr Bloch, wir sollten natürlich auch noch mal über das Stichwort Corona sprechen, die Pandemie. Wieso kann überhaupt Karneval da stattfinden? Gibt es da keinen Lockdown?
Nein, es gibt keinen Lockdown auf der ganzen Insel. Alles ist offen, die Bars sind offen, die Restaurants sind offen, die Geschäfte sind offen. Es ist ein ganz normales Leben, außer dass sie in der Öffentlichkeit immer die Maske tragen müssen. Da sind die Spanier enorm streng hier auf der Insel. Das kostet 1.000 Euro, auch wenn sie die Maske praktisch nur so eben mal unter der Nase hängen haben und sie werden damit erwischt oder sie haben keine Maske dabei. Und deshalb herrscht hier eine wirklich also fast sklavische Maskenpflicht, die von allen erfüllt wird. Da wird auch nicht diskutiert. Ich habe auch nicht von Corona-Leugnern gehört, obwohl es irgendwo in den Dörfern ein paar wohl geben soll. Das wird ganz streng beherzigt. Aber herrscht auf der Insel die totale Freiheit. Es ist ein Leben, wie wir uns das eigentlich in Deutschland ja schon fast abgewöhnt haben. Sie können, weiß ich nicht, können gut essen gehen und sie können trinken und alles Mögliche machen. Das ist ganz erstaunlich, wie viel Freiheit man jetzt hier eigentlich genießen kann.
Los Indianos, Karneval in La Palma mit Talgkanone, beobachtet, erlebt von Werner Bloch. Er hat uns seine Eindrücke geschildert. Dankeschön.
Vielen Dank.
Sees Noteboom hat ein Faibel für die Zahl 33. Der niederländische Schriftsteller weiß selbst nicht, ob es damit zu tun hat, dass er 1933 geboren wurde oder ob ihm vielleicht auch die Zahlensymbolik in Dantes Göttlicher Komödie beeinflusst hat, wo ebenfalls die 33 eine wichtige Rolle spielt. Schon Noteboms letzter Gedichtband Mönchsauge bestand aus 33 Gedichten. Und genauso verhält es sich nun mit seinem neuen Lyrikband. Abschied, Gedicht aus der Zeit des Virus heißt das Buch. Tobias Wenzel hat es gelesen und Sees Noteboom in Amsterdam besucht.
Zwei Möwen streiten sich im Flug um ein Stück Brot und fallen auf das Eis einer zugefrorenen Gracht in Amsterdam. Nur 50 Meter davon entfernt, wenige Minuten später, sitzt Cees Noteboom in einem hellbraunen Ohrensessel in seinem Wohnzimmer und erzählt, dass schon vor Sonnenaufgang Amsterdamer auf den Grachten Schlittschuh gelaufen sind.
Das Schlittschuhlaufen, das ist eine Nationalleidenschaft. In 10 Jahren ist es nicht passiert, dass die Grachten zugefroren sind.
Der niederländische Autor klingt so euphorisch, als wollte er sofort selbst Schlittschuh fahren.
Jetzt nicht mehr, mit 87 werde ich mein Leben nicht mehr wagen.
Dass Cees Noteboom derart heiter ist, überrascht, wenn man seinen neuen Gedichtband Abschied gelesen hat. Denn der ist voll von Melancholie. Ein Nachdenken über die Vergänglichkeit und den Tod in 33 Gedichten.
Blind laufe ich weiter, ein fahler Hund in der Kälte. Hier muss es sein. Hier nehme ich Abschied von mir selbst und werde dann langsam niemand.
Als das Buch schon auf Niederländisch erschienen war, rief eine Amsterdamer Freundin Noteboom an und fragte ihn besorgt:
Du stirbst doch nicht wirklich, oder? Und habe ich gesagt: Nein, nein. Aber wie kann man über den Tod oder den eigenen Tod schreiben, wenn man tot ist? Dann geht's nicht mehr. Also muss man das machen, wenn man noch lebt.
Gedicht aus der Zeit des Virus lautet der Untertitel des neuen Bandes. Darin kommt die Pandemie nicht wörtlich zur Sprache, sie gibt aber den Ton vor. Im Frühjahr 2020 wurde Cees Noteboom in einem Münchner Krankenhaus operiert. Als er entlassen wurde, waren zum ersten Mal strenge Maßnahmen gegen die Pandemie beschlossen worden.
Und da war München leer, aber leer. Und da war etwas ganz Eigenartiges. Da war ein Poster. Und da stand drauf: Ist das hier das Jenseits? Und dann sah ich die Trams vorbeikommen und die Busse. Und da saß fast niemand drin. Und dann hat man noch eine bestimmte Stimmung, nehme ich an. Und ich denke, dass das Gedicht davon natürlich auch beeinflusst ist.
Vor dem Ende kommt alles noch einmal vorbei, heißt es in 2 Versen. Und so erinnert sich der Mann in den Gedichten, das lyrische Ich, das viel mit dem Autor gemein hat, immer wieder an den Krieg.
Erstens ist mein Vater im Krieg mit Bombardement gestorben. Und es gab in Den Haag den Hungerwinter, wo viele Menschen gestorben sind. Und das habe ich natürlich als so 11-Jähriger alles miterlebt. Dann gab es natürlich große Luftflotten, nachts, um Deutschland zu bombardieren.
Stark beeinflusst hat die neuen Gedichte auch Kunst von Max Neumann. Seine rätselhaften, sich aus der Andeutung speisenden Zeichnungen von Menschenköpfen, die nun in Abschied abgedruckt sind, lassen Noteboom mit seinem lyrischen Ich auch über das Verschwinden geliebter Menschen nachdenken.
Ich sah sie gehen, die Gefährten meines Lebens. Sie entfernten sich langsam aus meinem und ihrem eigenen Dasein. Ich behielt sie, solange ich sie noch sah, hörte von Ferne die Stimmen, Töne aus Luft.
Verlust und Leid, ein ernüchterter Blick auf das Leben, der Rückzug vom Trubel der Welt in den privaten Garten, die Selbstbeschreibung als einsamer Reiher. All das gegossen in wunderschöne melancholische Verse. Und dann sitzt einem der Autor eben dieser Verse gelassen und gut gelaunt gegenüber.
Abschied von der Literatur habe ich sowieso nicht genommen. Aber ob man noch einen ganzen Roman schreibt?
Dann vielleicht doch lieber Schlittschuh laufen auf den zugefrorenen Amsterdamer Grachten?
Ja, nur ist da der Körper. Im ersten Fall ist es der Geist, der sagt, muss man das noch machen? Nein, Schlittschuh fahren. Reisen, ja, das noch, das würde noch gehen.
Wenn die Pandemie vorbei ist, werde er nach Menorca reisen, wo er ein Haus hat und wo die ersten Gedichte des neuen Buchs entstanden sind. Beim Verabschieden warnt mich Noteboom's Ehefrau. Jetzt bei der Glätte rauszugehen, komme einem Selbstmord gleich. Dann sterbe ich halt, antworte ich. Und Cees Noteboom ruft: Nein, wer veröffentlicht denn dann unser Interview? Jemand, der sich solch einen frechen Humor bewahrt hat, denke ich, hat noch lange keinen Abschied vom Leben genommen. Oder wie es der Autor selbst ausdrückt:
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier wie eine große Tragödie sitze.
Tobias Wenzel über Sees Notebohm und dessen Buch Abschied, Gedicht aus der Zeit des Virus. Art Posthuma hat die 33 Gedichte übersetzt. Der Band enthält auch 3 Zeichnungen von Max Neumann und ist heute bei Suhrkamp erschienen. 100 Seiten kosten 22 Euro. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons. Heute wieder von und mit Hans von Trotha.
Ein Jahr Pandemie im Feuilleton, das bedeutet eine nicht mehr eindämmbare Sehnsucht nach Reisen. Und da haben es die im Feuilleton ja immerhin gut. Sie können virtuell verreisen, wir dann mit ihnen. Für die FAZ fliegt Paul Ingendey über die spanische Mancha. Ich schwebe über die weite Landschaft hinweg, schreibt er. Ich schwebe in mittlerer Höhe, spüre die heiße Sommerluft, die mich angenehm fächelt, weil sie pulvertrocken ist. Wer ich bin, ist jetzt egal. Allein das Wo zählt und das Wohin. Ich fliege. Der Name der Landschaft unter mir ist uralt. La Mancha. Für die Süddeutsche schickt Lothar Müller den Übeltäter selbst auf Reisen, nämlich das Virus. Allerdings nicht unseres. Epidemien, schreibt Müller, haben eine historische Signatur. Die Cholera war die Seuche des 19. Jahrhunderts. Sie wurde schon von den Zeitgenossen als Kehrseite der Industrialisierung reflektiert. Man wusste, dass sie zur Pandemie wurde, weil sie der Zirkulation der Waren und der Menschen folgte. Eisenbahnen, die großen Verkehrsrouten zu Lande, Dampfschiffe auf den Meeren und Flüssen benutzte. Denn ein Jahr Pandemie im Feuilleton, das bedeutet auch ein Jahr der fortschreitenden Historisierung. Und da kommen wir gerade in den 90er Jahren an. Nicht in des 20., nein, des 19. Jahrhunderts. Bei Paul Ingendey lesen wir, Ende des 19. Jahrhunderts nahm die Verwandlungsmacht der Fantasie im spanischen Geistesleben geradezu verrückte Züge an. Denn die ernsthaftesten Köpfe ihrer Zeit, die Autoren der sogenannten Generation von 1898, entdeckten Don Quixote neu und erhoben meine Flugzone, die ausgestorbene Weite der Mancha, zum Kern des wahren Spaniens. Einfach so. Da hoben diese Intellektuellen ab in die dünne Luft des Idealismus und der nationalen Verklärung, wobei Ingendey meint, dass sie damit in gewisser Weise ihrer literarischen Lieblingsfigur nacheiferten, also auch ein bisschen bekloppt wurden. Lothar Müllers Blick auf die Reisetätigkeit des Cholera-Virus beginnt im Oktober 1892. Da schluckte der Hygieniker Max von Pettenkofer in einem Selbstversuch, der rasch Berühmtheit erlangte, frische Cholera-Kulturen. Mit dem Selbstversuch wollte er ein zentrales Theorem seiner Lehre untermauern, dass die Cholera-Bazillen allein nicht in der Lage seien, die Krankheit auszulösen. Müller schreibt über das Europa des späten 19. Jahrhunderts, man könnte meinen, dass die Wissenschaft als neutrale Instanz den Hygiene- und Präventionsmaßnahmen die Richtung vorgab, aber eben dies war nicht der Fall. Und? Die Grundkonstellation, dass die Erforschung des zunächst unbekannten Seuchenerregers durch die Wissenschaft und die Etablierung von Präventionsmaßnahmen der Regierungen zeitlich zusammenfallen, teilen wir mit dem 19. Jahrhundert. Wir erleben, wie schnell sich Präventionsoptionen, politische Debatten, ökonomische Interessen, Routinen des individuellen Risikomanagements an Minimaldifferenzen in den Äußerungen prominenter Virologen, Epidemiologen oder Impfspezialisten anlagern können. Dazu passt ein Gespräch, das Jörg Phil Friedrich in der Welt mit dem Soziologen Alexander Bogner über die Frage führt, wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet. Bogner betont, dass die Wissenschaft oft keine eindeutigen Antworten hat und er erläutert, im Zuge der Binnendifferenzierung der Wissenschaft und einer hochspezialisierten Arbeitsteilung bohrt jeder Forscher weit in die Tiefe, aber eben nur auf der Größe einer Briefmarke. Man müsse, so Bogner, am besten immer Experten mit konträren Positionen einladen. Die Idee wäre dann, diese Fachleute miteinander ins Gespräch zu bringen, damit sich die Laien ein umfassendes Bild von der Problematik machen können. Was den Ausgang solcher Gespräche angeht, macht der Blick ins 19. Jahrhundert nicht viel Hoffnung. Mit Lothar Müllers Bilanz, die Geschichte der Cholera zeigt, warum Seuchenbekämpfung unvermeidlich zu Streit führt, und Paul Ingendeys Vermutung, dass die ernsthaftesten Köpfe der spanischen Generation 1898 ein bisschen bekloppt wurden. Vielleicht schauen wir uns nächstes Mal doch lieber wieder in der Gegenwart um.
Der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Guten Abend.